Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 229 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin für euch heute der Günther Netzer des Schwimmsports. In dieser Folge, in der es um die Vorschau geht auf die kommenden deutschen Meisterschaften, die in der nächsten Woche starten, und mich aus dem Computerbildschirm, aus dem Bildschirm anschauend, ist der Gerhard Delling. Mir ist kein besseres Beispiel eingefallen, der deutschen Schwimmwelt. Und ich begrüße ganz herzlich Merle Wacker.
Hallo, ich klinge weiblicher als wahrscheinlich jetzt angenommen im ersten Moment, aber hallo.
Hast du ein, ich habe gerade gesagt, es kommt eine andere erste Frage, aber jetzt die allererste Frage. Mir ist kein gutes Männer-Frauen-Moderationsduo eingefallen. Ich war echt blank.
Gib mir mal bis nächste Woche Zeit, dann gebe ich dir eine Liste, aber jetzt so ganz ad hoc will auch nicht sein.
Frag mal hier, Perplexity, in der Zwischenzeit mache ich das bisschen Vorgeplänkel, was da ist, weil wir haben den ein oder anderen Disclaimer hier noch zu verarbeiten. Wir werden uns in den kommenden 2 bis 3, 5 Stunden, also ihr könnt euch entspannt zurücklehnen mit einem Fläschchen Rotwein oder ähnliches, mit den deutschen Meisterschaften beschäftigen, die nächste Woche starten werden. Und der Plan war eigentlich, dass wir uns heute am Donnerstag, den 16. April, hinsetzen und so solide 16, 17 Stunden Zeit hatten, uns ins Meldeergebnis reinzunörden. Da hatte der liebe Gott doch ein paar andere Pläne und hat gesagt, nee, wir Meldeergebnis nicht am 15.04., wie das angekündigt worden war, sondern erst am 16. so gegen, ich glaube, irgendwas roundabout 12 Uhr muss es gewesen sein. Ich war gerade in der Mittagspause und bekam dann nur danach die Nachricht, es ist endlich online. Ja, also ist jetzt 16 Uhr, wir hatten also Pi mal Daumen 4 Stunden Zeit, uns vorzubereiten, und wir haben uns im Vorgespräch darauf geeinigt, dass wir das hier ziemlich from top of our heads machen. Also wir sind da nicht irre tief in der Materie in die Vorbereitung eingestiegen, aber das soll es möglicherweise nur etwas unterhaltsamer machen. Genau, also wir werden uns jetzt in den nächsten Minuten mit unseren Top 5 Rennen beschäftigen. Wir werden 2 bis 3 Bold Predictions abgeben, und ich habe zwei wirklich schöne Dinger vorbereitet, wo ich echt gespannt bin, da ins Sparring zu gehen. Oder vielleicht sagst du auch, das ist mir zu doof, dazu sage ich einfach gar nichts. Und der ganze Spaß hier wird euch präsentiert, wie eigentlich jede Folge des Swimcasts, zum einen von Speedo, wenn es um das Thema Schwimmequipment geht, seien es Anzüge, seien es Hilfsmittel, Trainingsmittel, Taschen, Rucksäcke oder auch T-Shirts, dann ist es Speedo, euer Partner der Wahl. Und DFT Sports begrüße ich seit dieser Saison neu als Sponsor, als Unterstützer hier mit dabei. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem Trainingslagerort, dann schaut mal auf der DFT Sports Homepage vorbei. Schwimmtrainingslager auch bei Instagram zu finden, verlinkt in den Shownotes. Dann holt euch dort Inspirationen und schaut mal nach. Absolute Empfehlung, dort mit ihnen ins Trainingslager zu fliegen und das Ganze organisieren zu lassen. Damit sind wir fertig mit der Vorrede. Und habt ihr auch lange genug meine Stimme gehört. Und nach dem Blick ins Meldeergebnis, Merle, habe ich so die Überschrift gewählt, und man soll das ja irgendwie plakativ und Clickbaiting machen. Wird das die schnellste deutsche Meisterschaft aller Zeiten?
Ich glaube schon. Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen und finde das nicht nur eine gute Headline, sondern auch, glaube ich, wirklich eine sehr gute Vorausschau. Weil auch, glaube ich, einfach die Saison allgemein schon sehr schnell war, sowohl national als auch international. Und ich glaube, jetzt dieses Setting nächste Woche zu haben in Berlin, viele kommen zusammen, viele schon um die EM-Norm, wird einiges an schnellen Zeiten hervorbringen, ja.
Ich finde das erstaunlich eigentlich. Also beim Blick durchs Meldeergebnis war es echt so wahnsinnig viele prominente Namen. Ich glaube, noch nie so viele auch US-Aktive irgendwie da gewesen, weil parallel sicherlich in den USA auch gerade kein Quali-Wettkampf stattfindet. Das war ja sonst häufig der Neckbreaker gewesen. Trotzdem fand ich es spannend, weil prominente Namen durchaus fehlen. Also ein Oliver Clement, ein Florian Wellbrock werden wir nicht in Berlin sehen, weil sie auf Ibiza beim Freiwasser-Weltcup unterwegs sein werden. Außerdem im Meldeergebnis missend war ich Rafael Miroslav und Ole Mats Eider, was mich bei beiden überrascht hat. Das hätte ich nicht erwartet. Und noch als on top quasi habe ich beim Überfliegen dann gesehen, Timo Sorgius hat auch nur einen Start, nämlich über die 200 Meter Freistil. Keine 100 Freistil, keine Rückenstrecke, keine 200 Lagen, die neuerdings ins Portfolio gekommen sind. Und trotzdem reden wir über eine schnelle und wahnsinnig konkurrenzfähige deutsche Meisterschaft. Ist das auch so der Ausdruck oder die konsequente Entwicklung dessen, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, auch international?
Ich denke schon. Also ich bin eigentlich überrascht, dass es jetzt dieses Jahr ist, aber wir sind genau zwischen zwei Olympischen Spielen. Das ist eigentlich auch vielleicht noch ein Jahr, wo vieles ausprobiert werden könnte, beziehungsweise im letzten Jahr vielleicht mehr Pause gemacht wurde und jetzt so langsam der Aufbau erstmal wieder stattfindet. Von daher überrascht es mich schon. Ich glaube aber, dass es nicht überraschend ist. Also ich, wie du sagst, die Entwicklung hat sich angekündigt, dass die Deutschen noch einfach auf der internationalen Bühne noch mal deutlich konkurrenzfähiger geworden sind. Und das zeigt sich dann eben auch bei deutschen Meisterschaften. Und das ist total schön zu sehen, dass es halt nicht die gleichen zwei, drei Namen sind, sondern irgendwie ein breites Feld geworden ist. Und selbst wenn dann zwei, drei prominente Namen fehlen, oder dass es vier, fünf prominente Namen sein, ist immer noch eine extreme Stärke da, die darüber hinwegblicken lässt, dass Leute fehlen.
Ja, ich finde es ein sehr, sehr positives Zeichen, dass wir gar nicht so darüber reden, ach, was wäre, wenn Flo noch mitschwimmen würde, was wäre, wenn Raphael noch da wäre, sondern dass wir tatsächlich uns voll auf die konzentrieren können, die da sind. Du hast schon gesagt, das ist so eine Zwischensaison und das ist vollkommen richtig, weil durchgeguckt, durchs Meldeergebnis, zu jedem Rennen hatte ich so den Eindruck, könnte ich jetzt spontan 5-6 Minuten erzählen, warum das geilste Rennen dieser Woche werden wird und warum, welche Storyline dort catchen wird, worauf es vielleicht zu achten gilt. Aber ganz viele dieser Erzählungen hätten auch zahlreiche Konjunktive in sich drin, weil ich finde, dass wir von den deutschen Stars sehr wenig gesehen haben in dieser Saison. Also ein Joscha Salchow ist extrem wenig geschwommen, ein Sven Schwarz ist extrem wenig öffentlich geschwommen, eine Lise Seidel haben wir kaum gesehen. Die Magdeburger sind generell eine Blackbox, da hatten wir ein bisschen Glück mit der Kurzbahn-EM in Lublin, dass sie dort sehr prominent vertreten waren, aber dann verschwanden die auch wieder so von der Bildfläche. Gleiches gilt in meinen Augen auch für die US-Akteure. Ja. Es ist ein Björn Kammern, der jetzt rüberfliegt. Es ist ein Cornelius Jahn, der da ist. Eine Nina Jazzi, Juliana Bokschka, eine Nicole Meyer wird da sein. Alles große Namen, die schon auf internationalem Parkett für den DSV oder auf internationalen Fliesen für den DSV am Start waren. Und trotzdem ich weiß nicht, was ich so richtig erwarte. Und das macht's auch reizvoll, finde ich. Weil es kann ein Riesenausschlag nach oben sein oder halt auch nach unten.
Ja, aber ich werde tatsächlich auch optimistischer und ich glaube auch, was nochmal der wesentliche Unterschied ist, wir sind in einem Jahr, wo in Anführungsstrichen nur eine Europameisterschaft stattfindet, was aber gleichzeitig bedeutet, dass bis zu 4 Startplätze zu vergeben sind und ich glaube, dass das auch eigentlich für die Breite total ausschlaggebend sein wird, dass es einfach potenziell 4 Leute gibt auf jeder Strecke, die sich qualifizieren können und ich glaube auch auf einigen Strecken werden wir das voll machen können, diese 4 Plätze. Auf den 800 der Männer ist es schon voll, jetzt vor den deutschen Meisterschaften. Und ja, ich glaube, dass das einfach auch die Dynamik irgendwie verändert und auch vielleicht der Grund dann ist, warum Leute aus Amerika extra herfliegen und sagen, das ist jetzt ein Jahr, wo man sich irgendwie behaupten kann. Und wenn es erstmal die Top 4 sind, langfristig zu sagen, da ist eine Entwicklung da. Wenn wir die Top 4 geschafft haben, schaffen wir in 2 Jahren die Top 2 für Olympia etc.
Du sprichst das richtig an. Es gibt 4 Startplätze zu vergeben in jeder Strecke und es werden einige Rennen dabei sein, wo das gar nicht so entspannt wird, sich in die Top 4 reinzuschwimmen. Also ich habe mir da einige rausgesucht. Wir haben ja unsere Top 5 Rennen genommen. Bei einer WM gibt es nur 2 Plätze zu vergeben. Und das wird bei vielen, denke ich, am Ende dieser deutschen Meisterschaften im Kopf schwirren, dass nächstes Jahr Weltmeisterschaften in China irgendwo, glaube ich, vergessen.
Nächstes Jahr ist Budapest. Okay, die Kurzbahn-WM ist in China, genau.
Die habe ich doch gemeint, natürlich.
Natürlich.
Also da sind nur 2 Plätze zu vergeben. Und das wäre für viele jetzt ein richtig harter Cut. Also wenn ich zum Beispiel an die Bruststrecken der Männer denke, I don't know. Ich weiß nicht, wen ich da im Moment rausnehmen würde oder wo ich mein Geld drauf setzen würde. Interessanterweise fand ich diese starke Konkurrenzsituation aber nur bei den Männern so prominent. Ja.
Würde ich dir zustimmen. Und ich glaube auch gerade mit denen, also nochmal auf die 4 Startplätze zurückzukommen, es bleibt ja dabei, dass dann für potenzielle Halbfinalsplätze nur 2 ausgewählt werden, jeweils die 2 schnellsten. Und ich glaube, dass es dafür auch entscheidend ist, jetzt schon mal mit der nationalen Konkurrenz irgendwie im direkten Duell zu sein und das irgendwie auch da einen großen Mehrwert hat, zu sehen, okay, wie schwimmt vielleicht eine Person im Vorlauf, wo kann man da irgendwie wahrscheinlich ja gar nicht taktieren, sondern einfach die Konkurrenz besser einschätzen zu können. Ich glaube, deswegen wird das aus Seiten oder aus Sicht der Aktiven auch so wertgeschätzt und jetzt so gut besucht.
Ja, das wird Richtung EM dann super spannend, wenn wir uns da vielleicht nochmal hinsetzen und die Wettbewerbe besprechen, wer sich aus den Vorläufen Richtung Halbfinale qualifizieren wird. Ja, weil das ist schwer vorhersehbar und da hat die Kurzbahn-EM, glaube ich, auch schon mal einen ganz guten Eindruck dafür gegeben. Wir haben hinter den Kulissen auch noch eine Kleinigkeit. Wir haben uns, oder ich habe dir aufgenötigt, ein Top-3-Tippspiel. Und zwar ist so ein bisschen der Plan, die Medaillengewinner auf jeder Strecke für jedes Geschlecht zu tippen. Ich habe noch nicht damit angefangen. Ich glaube, du auch nicht. Also ich wollte auf die
Meldeliste. Ich habe, glaube ich, 3 Namen schon eingetragen, aber es ist genau das, was du sagst. Manchen Damenentscheidungen scheint das irgendwie eine sichere Sache zu sein. Da habe ich dann meine ersten Plätze schon eingetragen, aber weiter noch nicht.
Ja, ja. Ich hatte als Bold Prediction hatte ich im Vorfeld mal aufgeschrieben, dass Noelle oder Linda die 100 Rücken gewinnen werden. Mhm. Turns out, die sind beide nicht in der Meldeliste für die Strecke. Also von daher. Ah, schon mal, die ist raus. Ich habe dann dafür was anderes dabei. Jedenfalls, könnt ihr das dann online verfolgen und wenn sich hier irgendwie ein Programmierer bei den Zuhörenden befindet, ich würde das eigentlich gerne so in Richtung Online-Community-Format ein bisschen ausweiten. Ja, einfach so für Shits und Giggles und dann gucken wir, was es als Preis gibt. Das kann man sich ja dann überlegen. Hier, Call to Action. Meldet euch, wenn ihr da Bock habt, vielleicht eine Kleinigkeit mal aufzusetzen für die EM möglicherweise schon oder dann, weiter vorausblickend. Ja, möchtest du noch was loswerden, bevor wir in unsere Rennen einsteigen?
Nee, nur dass ich jetzt nach deiner Vorrede nochmal gespannter bin, auf welche 5 Rennen du dich jetzt fokussieren wirst, weil ich glaube, wir haben ein paar Überschneidungen dabei, aber vielleicht überraschen wir uns ja auch gegenseitig.
Okay, Ich finde das ja mal schön, wenn wir uns so ein bisschen überraschen und nicht vorher absprechen. Mhm. Dann lege ich los. Pass auf, dann will ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Ich beginne am ersten Tag, ohne das jetzt sortiert zu haben, es war das Erste, was mir so einfiel, worauf ich auf jeden Fall Bock habe. Und zwar direkt mit dem zweiten Wettkampf auf der Männerseite sind es die 100 Meter Schmetterling, die direkt alle 4 Startplätze auf jeden Fall voll machen für die Europameisterschaften, ja. Wenn nicht sogar noch einen 5. und eventuell die ein oder andere Träne im Hintergrund fließen wird. Denn spätestens seit Dezember, seit der Tour Pro Swim Series in Westmont war das, glaube ich, oder in Austin, Texas, bin ich da wirklich gespannt, weil da waren Björn Kammern und KG Winkler schnell gewesen, haben sich oft an die Spitze der deutschen Bestenliste gesetzt und sind seither auch nicht verdrängt worden, obwohl Luca Armbruster auch schon schnell war diese Saison über die 100 Schmetterling und Joscha auch schon flott gewesen ist. Aber beide kamen nicht an die mittleren 51er Zeiten ran, die KG und Björn hier vorgelegt haben. Trotzdem im Kopf behalten, letztes Jahr Qualifikation zur WM in Singapur, Luca und Joscha auf den letzten Metern ein Kopf-an-Kopf-Rennen, 51-21 zu 51-28 sind auch die beiden Zeiten, die sie jetzt an die Spitze der Meldeliste setzen, aber nur 2/3 Zehntel dahinter sind dann auch die beiden anderen genannten KG und Björn und von hinten auf dem 5. Platz gibt es noch Julian Koch, der in der College-Saison überzeugt hat. Du kannst bestimmt sagen, welchen Titel, welchen Award er gewonnen hat. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber diese 52-28 für den Jahrgang 2006, da ist auch auf jeden Fall das Potenzial da, sich hier noch nach vorne zu schwimmen. Und es sind nur 3 Zehntel, die da fehlen zur offenen Norm. Und das halte ich in diesem engen Feld durchaus für machbar, weil die Konkurrenz dort antreiben wird. Und dann haben wir auf einmal ruckzuck 5 Kandidaten, die um 4 Plätze für Paris streiten. Come on, also besser wird's nicht, glaube ich. Kaum.
Absolut. Damit nimmst du auch mein wirklich absolutes Favorite-Rennen schon vorweg. Also das habe ich mir jetzt ganz, ganz großes Highlight aufgeschrieben. Obwohl auch da wieder ein Name fehlt. Ich hatte gehofft, dass zum Beispiel jemand wie Maurice Grabowski vielleicht noch mit dabei ist, der auf die 100 Schmett jetzt nicht eingeht bei den Deutschen. Aber ja, ich bin auch, also es sind wirklich 5 Personen, die nicht nur die Norm drauf haben, wie du sagst, sondern sich auch einfach um die Plätze streiten werden, die den deutschen Rekord angreifen werden, den Joscha und Luca letztes Jahr auch nur um wenige Hundertstel verpasst haben, der auch noch von Steffen Deibler gehalten wird, also auch schon sehr, sehr lange Bestand hat. Und ja, ich freue mich ganz, ganz sehr auf dieses Rennen und glaube auch dadurch, dass es am ersten Tag ist, ist es nochmal, sage ich mal, ungewisser, was passiert, weil wir noch nicht wissen, mit welcher Form alle anreisen nach Berlin. Und ich glaube, da, ja, wird auf jeden Fall einiges an Nervenzittern passieren, sowohl bei uns als auch bei denen, die eigentlich im Wettkampfbecken sind.
Großartig finde ich die Entwicklung von Björn, die er da gemacht hat. Der ist ja eigentlich so als Rücken-Delfin-Schwimmer rübergegangen in die USA. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Ich habe irgendwie im Kopf, dass er fertig sein müsste dieses Jahr mit seinem Studium und eventuell auch wieder zurückkommt. Der aber schon vor 2 Jahren, glaube ich, meinte, dass er sich mehr auf die Delfin-Strecken konzentrieren möchte, weil er da die Chancen größer sieht, sich fürs deutsche Team zu qualifizieren.
Spannend.
Das war, glaube ich, nicht spannend abzusehen. Also es war vor 2 Jahren, war das ein guter Take. Jetzt aktuell, dadurch, dass Joscha sich noch dafür entschieden hat und Luca so einen Riesensprung gemacht hat und die beiden anderen US-Importe da noch mit dazukommen, ist das gar nicht mehr so sicher. Aber auch hier sei nochmal verwiesen auf die World University Games, die Björn letztes Jahr geschwommen ist im Sommer, wo er, glaube ich, die einzige Einzelmedaille fürs deutsche Team gewann im Schwimmbecken. Und das waren meines Erinnerung nach diese 100 Meter Schmetterling gewesen. Und war jetzt halt zusammen mit KG auch schon unter der EM-Norm. Also da puckert ordentlich was und der wird richtig Bock haben, sich jetzt hier ins Team reinzuschwimmen. Und wird da, glaube ich, auch so der ganz große Treiber sein. Ja, und wie gesagt, bei Luca und Joscha bin ich unentschieden, wie das über die 100 Meter laufen wird. Die sind beide gut, die sind beide fit unterwegs gewesen. Ich denke mal, nach Joscha sind wir jetzt in Bergen bei den Wettkämpfen etwas schlauer. Und Luca hat in den letzten Wochen schon gezeigt, dass, glaube ich, mittlere 52er waren das. 52.1 in Stockholm für Joscha, 52.3 bei den Giant Open in Paris. Also, ja, das wird ein Fest.
Absolut, absolut. Dann, ja, soll ich weitermachen?
Oder? Wenn du nichts mehr hast, dann gerne zu deinem zweiten Rennen.
Okay, ja, ich bleibe auf der Männerseite und auch das wurde schon angesprochen von dir und es wären die 200 Meter Brust der Männer. Ich hatte mir im Vorfeld schon überlegt, dass auf jeden Fall eine Bruststrecke bei den Männern dabei sein würde, bevor ich das Meldergebnis gesehen habe und habe mich dann mit einem Blick ins Meldergebnis für die 200 Brust entschieden. Auch da, es gibt eigentlich, ja, 3, 4, 5 Personen, die auf jeden Fall sowohl die Medaillen unter sich ausmachen können, als auch die EM-Norm angreifen können. Wir haben Lukas Matzerath, der jetzt seit dem letzten Jahr doch wieder öfter auch die 200-Brust schwimmt. Wir haben die Potsdamer um Kenneth Bock und Malte Gräfe. Wir haben Jeremias Pock aus den USA, der einfach auch eine extrem starke Entwicklung hingelegt hat bei der Kurzbahn-EM in Lublin. Unter die Top 6 geschwommen ist, glaube ich, über die 200-Meter-Brust und auch jetzt in der College-Saison wieder extrem schnell unterwegs war. Wir haben noch einen Mathis Schönung mit dabei. Und ja, ich glaube, gerade auch die 200 Meter Brust, wo man ja ein bisschen Zeit hat zuzugucken und mitzufiebern und vielleicht auch sehr unterschiedliche Renntaktiken zu sehen sein werden, wird das auf jeden Fall spannend. Und auch da freue ich mich sehr drauf.
Die habe ich auch mit auf der Liste tatsächlich, aber so ein bisschen als Sidekick zu den 100 Brust tatsächlich, weil ich die 100 noch interessanter finde. Die 200 nichtsdestotrotz, ich glaube, Lukas war da über die 200 nicht so aktiv, weil er letztes Jahr ein bisschen gekränkelt hatte. Da hat ihm die Ausdauerbasis gefehlt. Aber wenn du Lukas schwimmen siehst, finde ich gut, dass die Orientierung eher Richtung 200 Meter geht. Hatte super viel Selbstvertrauen. Ich hatte, glaube ich, nach dem Meeting in Luxemburg kurz mit ihm Kontakt gehabt. Und dann sagte er, ja, das war schon irgendwie ganz okay. Aber warte mal ab auf Paris. Und dann schauen wir in Paris, glaube ich, auch schon mittlere 2:11. Also super schnell für mitten in der Saison eigentlich jemand, der erst wirklich zum Höhepunkt richtig in Fahrt kommt. Das hat mich beeindruckt, dass er dort mittendrin schon so schnell war, auch ein bisschen angetapert, aber dass es dort so super gut lief. Und Lukas und Kenneth haben sich letztes Jahr auch bei der DM ja schon ein Duell geliefert.
Ja.
Mit dem besseren Ende für Lukas, glaube ich. Aber Kenneth blieb mir vor allen Dingen im Kopf, weil er eine völlig andere Renneinteilung hatte. Das, was du gerade schon angesprochen hast, was er auch bei der U23 dann so schwamm. Sprich, von hinten aufrollend das Feld, gar nicht so, sondern vorne mit viel Bedacht und dann auf dem zweiten Hunderter seine Stärke ausspielen. Und das könnte hier für riesige Stimmung sorgen. Ja, und Jeremias, hast du schon gesagt, bei der Kurzbahn-EM viel Lernen dabei. Ich glaube, es waren da auch die 200 Meter Brust, wo er sagte, ja, ins Finale rein. Und dann lief es taktisch sicherlich nicht so ganz optimal. Aber das war für ihn als klarer Lernwettkampf. Und auch bei ihm die College-Saison mit den 4 Siegen, die er für seine Mannschaft geholt hat im D2, zusammen mit Maurice, hat er auch 4 Siege holte, wird die Brust breit sein, mit der er jetzt hier nach Deutschland fliegt und auf den Startblock geht und muss sich da auf gar keinen Fall verstecken. 2:10.90 ist die Norm, die ich dann doch aber einigermaßen knackig finde, ehrlich gesagt.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also sicherlich eine der schwereren Normen, würde ich sagen. Aber auch gut, weil ja international auch wirklich schnell geschwommen wird auf den 200 Brust.
Ja.
Aber ja, ich glaube, 2, vielleicht sogar 3-mal wird die Norm fallen, ist meine Vorhersage.
Ehrlich? Oh, echt? Ich würde nicht mal wahnsinnig viel Geld drauf wetten, dass eine fällt.
Wirklich, wirklich. Also gerade, was du auch angesprochen hast mit Lukas, der schon eine 2:11 geschwommen ist jetzt in Paris und da auf jeden Fall, denke ich, schon noch mal eine Sekunde drauflegen kann und dann auf jeden Fall im Duell, im Triell um Gold, da die eine oder andere Person mitziehen wird, traue ich denen das schon zu, den Jungs.
Ich gebe dir das Gegenargument zu Lukas, warum er vielleicht keine 10:09 schwimmt, und das ist die Tatsache, dass er häufiger mal in den letzten Jahren auch so mit Krankheit zu kämpfen hatte und dann nicht topfit war, wenn es zur Quali ging. 2:10:33 ist seine Bestzeit aus Berlin vor 3 Jahren. Mhm. Auch schon eine ganze Weile her. Okay, er kann es auf jeden Fall. Soweit sind wir uns also einig. Ja, aber wie gesagt, es war noch keiner drunter dieses Jahr.
Ja, und,
aus den genannten Gründen. Malte Gräfe weiß ich gar nicht, 200 Brust, das könnte ein Riesensprung werden nach dem JWM-Rückenwind der vergangenen Saison. Und mit Kenneth hat er Sportler bei sich im Team, die über die 200 Meter kommen. Ist jetzt nicht wie zum Beispiel in Berlin, die ja wirklich auf den kurzen Strecken sind und alles über 100 Meter verzählen sie sich schon fast. So deswegen, auch aufgrund seines Alters, könnte ich mir da vorstellen, dass da echt so ein Sprung da ist. Johannes Liebmann hat gezeigt, was man mit 19 Jahren noch so an Leistungsentwicklung machen kann. Mhm. Und bei Mattis Schönung bin ich extrem gespannt nach dem Wechsel jetzt nach Heidelberg, wie das gefruchtet hat. Er wäre nicht der Erste, der dort scheitert. Na, scheitern ist jetzt falsch, aber der struggelt nach einem Standortwechsel. Es geht ja einigen so, die Richtung USA gegangen sind, die dann im ersten Jahr Probleme haben. Oder auch ein Tobias van Aggelen, der aus Neuss dann nach Heidelberg an den Stützpunkt ging und dann doch hart zu kämpfen hatte mit dem selbstständigen Leben. Das ist völlig, also es passiert. So what? So, mhm. Alle, die irgendwo ausgezogen sind zu Hause, wissen, wie schwer das ist, sich auf einmal alleine zu organisieren. Weiter hinten ist noch ein Finn Wendland auf Position 8 zu finden, wo ich auch gar keine Idee habe, wo das hingehen könnte. Aus den USA kommt 2:15:04 gemeldet. Ja. Aber dann ist es eigentlich schon ein gutes Top-8-Feld. David Kisimenko und Alexander Kühling mit dabei, die jetzt frisch
auf den Trainingslager kommen. Platz 24 gibt, der da auch noch zu sehen ist.
Oh, warte. Nein, natürlich nicht.
Mhm.
Warte. Platz 24. Hat Marco die Badehose wieder angezogen?
Nee, nicht ganz. Aber der erste Buchstabe vom Vornamen stimmt.
Mike Warnecke. Nein, keine Ahnung. Sag's mir.
Melvin hat tatsächlich auch die 200 Brust gemeldet.
Nein.
Ja.
Ach, hör auf.
Das ist mir aber auch jetzt tatsächlich gerade erst vor 2 Sekunden aufgefallen. Okay. Ich wollte nämlich noch sagen, dass es mich gewundert hat, dass erst diese Woche in Berlin schon schwimmt. Aber er scheint es sich auch offen zu halten, das bei den Deutschen nächste Woche zu schwimmen.
Auch so eine kleine Blackbox. Von dem, was in Berlin rauskommt, nehme ich mal an, wie sich das
vermute
so anfühlt.
Vermute ich mal, ja.
Ja.
Aber ist mir gerade noch krass. Aufgefallen und ist sicherlich auch
falsch. Ja. Auf Platz 9 und 10 Melvin Fababilo und Fabio Berendez, die beiden von der JDM, letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal im Juniorenteam international nominiert, zumindest auf JDM-Level. Und Hugo Engelin noch auf Platz 11. Also
ja.
Es ist ein Feld so bis Top 11, was an prominenten Namen durchaus reich bestückt ist und dann auch ein entsprechend, glaube ich, ansehnliches Finale bildet. Und wie gesagt, jeder bringt dort so seine ganz eigene Geschichte mit. Und dann würde ich zu den 100 Brust rüberschwenken.
Gerne.
Weil die ein ähnliches Starterfeld haben. Und hier, ja, wir haben jetzt schon viel gesprochen. Wir haben über Lukas gesprochen, wir haben über Melvin gesprochen, die eigentlich weit weg sind vom Rest des Feldes. Und ich hatte auch eine, ich erzähle jetzt erstmal die Vorhersagen, die ich nicht gemacht habe. Eine habe ich ja schon genannt mit Linda und Noel. Und habe ganz wild mal vorhergesagt, dass Malte Gräfe 2-mal deutscher Meister wird.
Auf 50 Jahr. Und 100 Brust, oder hast du
auf
allgemein?
Auf 50 und 100 Brust.
Mhm.
Weiß ich nicht, vielleicht auch 4x100 Lagenstaffel, keine Ahnung. aber ich hatte die 50 und 100 Brust im Sinn, aber ich würde den anderen auch gerne mitnehmen. Weil er wird auf jeden Fall deutlich unter einer Minute schwimmen, da gehe ich ganz fest von aus. er wird ein Ziel haben, und zwar will er die Großen da vorne ärgern, so wie bei der DKM.
Ja.
Das ist das, was ihn antreibt, was ihn kitzelt. Er hat den Wettbewerb mit Melvin im täglichen Training. Das ist also nicht unbekannt, wenn die beiden auf die Startbrücke gehen. Und ich glaube, er hat auch die nervliche Reife dafür. Mhm. Also das nicht nur anzukündigen, sondern den Ganzen auch Taten folgen zu lassen. Und wie gesagt, Lukas, zum Höhepunkt bei der EM mache ich mir gar keine Sorgen um Lukas. Jetzt bei so einer EM, bei so einer deutschen Meisterschaft, könnte ich mir vorstellen, dass mal ein fauler Apfel dabei ist. Dann ist es eine mittlere flache 59. Das müsste eigentlich reichen für die Qualifikation. Was ist die Quali-Norm? 59,7. Genau, das würde also reichen. Mhm. Aber es könnte eben reichen, nicht reichen, sondern dann schon Malte noch vorbei auf den letzten 2 Metern. Und ist eben den Fingernagel zeitiger an der Wand. Das halte ich nicht für völlig ausgeschlossen. Aber ich glaube, das sind die Top 3 dort vorne. Ja. Melvin, Lukas und Malte, die das unter sich ausmachen mit den Medaillen. Aber dahinter 2 Kandidaten, die mich im Laufe der Saison schon überrascht haben, nämlich Zubey Beltaev und Luis Hoffmann. Mhm. Weil ich bei beiden in der Saison 24-25 so dachte, ist da vielleicht der Zenit erreicht? Ist das Plateau da? Wo kann es noch hingehen? Kommt jetzt nochmal der nächste Step? Und den haben sie beide in diesem Jahr gemacht. Die stehen nicht umsonst auf Position 4 und 5, 1-0-1-0, 1-0-1-2, gerade Luis vor bei den Berliner Meisterschaften, über alle Strecken riesige Sprünge gemacht. Das war beeindruckend zu sehen, dass er dort wiederkommt. Und Zubey muss die U23-Norm schon 1-0-0-20. Halte ich nicht für völlig ausgeschlossen. Wohingegen Luis als Jahrgang 2008 zu jung ist für die U23-Norm. Der müsste die offene Norm schwimmen. Und das glaube ich nicht, die 59,7. Und dann hat vielleicht Jeremias Pock von hinten die Chance, sich ranzupirschen, der als Sechster reingeht. Dann kommt Kenneth Bock, dann kommt Mathis Schönung und dann kommt Fabio Berendez auf Rang 9 in der Meldeliste. Die haben wir alle schon genannt. Und es dürfen nur 8 ins Finale. Mhm. Ich weiß nicht, wen ich da rausnehme. Ich weiß es wirklich nicht. Also das ist alles so dicht und so eng. I don't know. Keine Ahnung. Wen würdest du rauskicken?
Damit würdest du mich auch auf dem kalten Fuß, weil ich das auch keine Frage finde. vielleicht sogar Kenneth Bock tatsächlich, einfach weil da vielleicht der Fokus dann doch schon mehr auf den 200 liegt, gerade im Hinblick auf die Normzeit, die, wie du gesagt hast, nicht einfach zu erreichen sein wird. Deswegen finde ich, ist die 100 oder sind die 100 da, wenn es nicht klappt, ist es, glaube ich, nicht so schlimm und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht der kleine ausschlaggebende Moment ist, wo andere 8 dann vorbeiziehen.
Das wäre eigentlich noch eher mit der Kandidatin in Richtung EM-Norm schubsen würde, weil auch U23-Norm 1-0-0-20 würde reichen. Vorne schnell an, das Stehvermögen müsste er haben. Irgendwo weiter hinten mit einer 1-0-4 ist noch Hugo gemeldet, der schon mal eine 1-0-2 geschwommen ist vor 2 Jahren. Für mich da auch spannend, wo es vielleicht hingeht. Und dann werden die Namen eigentlich, die Liste wird einfach nur immer länger, sodass selbst das B-Finale eigentlich schon ein Leckerschmaus, wie heißt es, Schmanker werden würde, wie auch immer.
Ich meine, auch ein Taliso Engel ist auch spannend, wie der jetzt wieder im Training steht, nach längerer Pause, stimmt auch, die Bruststrecken, wo er sich da einordnet, lohnt sich auf jeden Fall auch einen Blick drauf, denke ich.
Ja, also die machen richtig, also die 100 Brust, da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf.
Die waren ja auch bei den deutschen Kurzband schon schön, das hat ja... da hatten wir auch schon den Dreikampf und ich glaube, jetzt ist es eher nochmal ein größeres Pack, was da vorne angreift, beziehungsweise die 3 ganz vorne jagt. Ja. Und ich glaube, ja, gebe ich dir recht, ist ein Highlight.
Voll.
Und sicherlich dann vielleicht auch im Tippspiel einer der Momente, wo wir uns auf jeden Fall unterscheiden werden könnten. Und da die
eine. Wobei ich die Top 3, sehe ich schon.
Ja, aber du musst die Reihenfolge, genau.
Ja. Ach, das stimmt. Das wird ein Spaß, Mensch. Mhm. Nimm dein nächstes Rennen. Come on.
Okay. Ich habe noch eins bei den Männern. Da würde ich das einfach, glaube ich, weitermachen. Und zwar habe ich mich für die 1500 der Männer entschieden. Ich hatte überlegt, oder mir war im Vorfeld, glaube ich, auch wieder klar, es wird eine lange gepreiste Strecke, einfach weil die im letzten Jahr große Highlights waren und mir seitdem wirklich im Gedächtnis geblieben sind. Damals mit dem Europarekord von Sven Schwarz, den er jetzt nicht mehr hält. Aber sowohl die 800 als auch die 1500 letztes Jahr wirklich extrem Spaß gemacht haben zum Zuschauen. Und ich habe mich jetzt für die 1500 entschieden, auch weil eine meiner noch existenten Bold Predictions mit den 800 zu tun hat. Und dann dachte ich, dann kann ich über beides reden. Genau, deswegen die 1500, wo auf jeden Fall das Duell zwischen Sven Schwarz und Johannes Liebmann im Vordergrund stehen wird. Wie du angesprochen hast, ist Florian Wellbrock nicht mit dabei. Dementsprechend ist es meiner Meinung nach ein Zweikampf zwischen den beiden, aber es sind eben auch einfach zwei Personen, die noch nicht oft gegeneinander geschwommen sind, zumindest nicht im direkten Duell. Und ich glaube, dementsprechend wird es für die beiden auch sehr viel Spaß machen, aber auch für uns zum Zuschauen. Und ja, ich freue mich drauf.
Das, ja, ich habe die Langstrecken tatsächlich rausgenommen, weil die für mich hier jetzt eigentlich gar keinen Reiz haben. Also so sportlich finde ich die gar nicht so dolle.
Weil es entschieden ist, wer nach Paris fährt? Oder?
Ja. Ja, es ist nichts on the line, es gibt nichts zu gewinnen so richtig. Ich glaube, wir werden da viel Taktik sehen, viel spielen. So wie geht's? Es geht ja irgendwie so der Trend in die Richtung, das Ganze negativ zu schwimmen. Dort möglichst viel Energie noch für die zweite Hälfte aufzubewahren. Ich glaube, dass wir eher in die Richtung schielen werden, als dass wir wirklich dieses Mann gegen Mann sehen von Sven gegen Johannes, die ja auch schon irgendwie 40 Sekunden vor dem Rest des Feldes sind. Ich versuche gerade rauszufinden, nebenbei, weißt du noch, was Johannes geschwommen ist in Stockholm? Letzte Woche? Ich bin hier irgendwie.
Ich glaube, eine 40.
Hätte ich auch irgendwo 14,40, 14,44 oder sowas hätte ich auch gesagt. Nee,
also er war ja schneller als Sam Short, der glaube ich bei einer 40,41 war. Also ich glaube, es war eine 14,40.
Okay. Ja, während du klackerst, kann ich ja nochmal sagen, warum ich das eigentlich gar nicht, weil es sind auch nur die beiden. Mhm. So, Lukas Mertens hätte mir dort richtig viel Spice gegeben, weil ich da Bock gehabt hätte zu sehen, wie ist das Ausdauerniveau gerade. Aber ich glaube, die hat er gecancelt, die 1500. Flo, Olli sind nicht da. Dann wäre es auch richtig gut geworden, gar keine Frage. Und so sind es jetzt die beiden. Und Sven hat eine Saison hinter sich, wo er sich am Anfang des Jahres, am Anfang der Saison auf die Bundeswehr konzentriert hat. Mhm. Eigentlich ist die aerobe Basis, keine Ahnung, was er jetzt gemacht hat, aber dürfte eigentlich nicht so da sein wie letzte Saison. Da müsste er ein paar Körner verlieren. Und bei Johannes ist vielleicht noch die Frage, die Magdeburger waren immer extrem schnell, extrem gut in Stockholm, wenn sie frisch aus dem Höhentrainingslager, frisch aus der Sierra kommen. Und dann kommen die deutschen Meisterschaften, da zog sich das dann schon ein bisschen, flachte manchmal auch ab, aber die Leistungen waren schon noch gut. Da ist halt jetzt die Frage so, wie wird Johannes drauf reagieren?
Nachtrag, es war eine 14,39 und Olli war eine 14,41.
Okay. Ach, das war das nicht, war Weltjahresbestzeit doch die 39, ne?
Genau, ne, auf beiden, also 800 von, ja auch von, und 1000.
Ja, ja.
Genau. Also die stehen
ja
beide ganz vorne.
Glaubst du, dass er nochmal in den Bereich schwimmen wird?
Dein Argument mit Stockholm und der Magdeburger Geschichte, sage ich mal, hat mich jetzt gerade schon zum Stutzen gebracht, würde ich sagen. Gleichzeitig wird er mit der Frischeste sein am Wochenende, weil er nur die beiden zweiten Wettkampftage oder dritten und vierten Wettkampftage mitnimmt jetzt bei den deutschen Meisterschaften, was ihm, glaube ich, gerade auch im Vergleich dann mit Sven Schwarz vielleicht zum Vorteil sein könnte. Ich glaube, er wird nochmal im ähnlichen Rahmen schwimmen, ja.
Trotz Abiturprüfung? Das war übrigens, als er in Magdeburg schon so schnell war, hat er auch Vorabi geschrieben in der Woche davor und war so ein bisschen getapert gegenüber den Lukas und Flo's und Ollis dieser Welt. Konnte die deswegen so ein bisschen düpieren. Und Sven, der vorher noch eine Trainingseinheit morgens gemacht hat, dann aus Hannover nach Magdeburg, um dann dort so, naja gut. So ist es, es ist eine Lernsaison. Also es ist eine Zwischensaison einfach und ich glaube, so hakt die Sven auch ab. Was ich geil finde, ich könnte mir vorstellen, dass sich Sven über die 1500, das ist der Sonntag, es ist der letzte Start, richtig eklig in den blauen Bereich katapultiert. So Richtung Laktat, keine Ahnung, 20 am Ende, weil er auch nicht wird verlieren wollen.
Ja.
Also da hat er auf jeden Fall keinen Bock drauf. Da verkaufe ich mich schon mal für. Gerade auf dieser Bühne. Wird bestimmt zigmal angesprochen werden. Europarekord letztes Jahr. Jetzt ist er schon wieder futsch, wie er das findet. Das wird ihn ein bisschen kitzeln, weil ich das ja letztes Jahr auch so als Befreiungsschlag quasi empfunden habe.
Bestimmt.
So, dass die Fragerei mal aufhört. Auch mit dem Interview, was er danach gegeben hatte, wo er sagte, naja, ich mach mein Ding und ich war der Erfolgreichste und ist dann zweimal Vize-Weltmeister geworden. So. Und jetzt kommt dieser 19-jährige Pimpf daher und radiert es einfach so weg. Das wird ihn schon ein bisschen, das wird ihn gekitzelt haben. Das da gehe ich ganz fest von aus. Auf einer sehr professionellen, freundschaftlichen Ebene. Das spreche ich gar nicht ab. Aber so ist es als Wettbewerber, als Sportler.
Definitiv. Wie geht's bei dir weiter auf deiner Liste?
Warte, wir müssen ja ein bisschen kognitive Ambivalenz, Dissonanz aushalten. Nachdem ich mich gerade so abfällig über die Langstrecken geäußert habe, mache ich weiter mit den 1500 Freistil der Frauen.
Aha.
und zwar aus einem Grund, weil ich finde, dass dieses Starterfeld der Top 8, die wir dort sicherlich sehen werden, jeder davon ihre ganz eigene Geschichte mitbringt. Und das finde ich unfassbar spannend. Ist eine Isabel Gose an Position 1, wo jetzt bekannt geworden ist, dass sie auch mit Schulterproblemen zu kämpfen hatte die Saison über. Aber Stockholm wieder tadellos, tadellose Leistung. Ich finde auch Isa sieht man nicht, hört man nicht das ganze Jahr. Und dann kommen diese 4-5 wichtigen Wochen und dann ist sie auf dem Punkt da und liefert ab. Wie ein Uhrwerk. Kannst du, also ich würde jetzt sagen, wie DHL, aber da weiß man nicht, ob die liefern. Aber wie der Postbote. Kommt dann jeden Tag und ist da. So, das ist zuverlässig. Dahinter eine Maja, die jetzt in Stockholm EM-Norm geschwommen ist, bei der das auch richtig gefruchtet hat in Magdeburg, die super flott unterwegs ist. Da bin ich gespannt, weil ich glaube, Maja schwimmt auch die 200 Meter.
Ja, schwimmt die beide. Isa auch.
Genau. Ja, da kommen wir gleich noch zu den Staffeln. Hab ich, ja. Nun ja, genau, stimmt auch noch die 200 bis nach unten. Da freue ich mich über den Range, den sie da noch hat, Maja.
An dieser Stelle
kommt Sydney. Ja?
Achso, nee, an dieser Stelle kann auch ich eine Bold Prediction teilen, die ich nicht mit reingenommen habe. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich mich aus dem Fenster lehne und sage, dass Maja Isa auf einer Strecke schlagen wird, auf den 800 oder 1500. Aber ich glaube, das doch noch nicht. Noch nicht, ist die Betonung. Weil, wie du sagst, Isa sich auch doch jetzt, nachdem sie vielleicht länger nicht so auf der Bildfläche war, doch wieder sehr, sehr stark präsentiert hat in Stockholm. Aber ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich das mit aufschreibe und mich dann erstmal dagegen entschieden. Nur kurzer Eindruck.
Aber die spicy, die Ansage. Ja, finde ich gut. Mag ich. Hat es leider nicht in die Auswahl geschafft, offensichtlich.
Nicht geschafft.
auf Rang 3 und 4 sehen wir Sydney Ferch und Julia Ackermann. So Sydney gerade die ganze Saison eigentlich nicht schnell gewesen. Super viele Umfänge gemacht, dadurch nie richtig rausgekommen aus dem Tal. Jetzt Richtung Deutsche Meisterschaften. Dann glaube ich schon mal muss da ein Achtungszeichen her. Bei Julia genau andersrum. Letztes Jahr durch ein tiefes Tal, dieses Jahr aber auch schon mal wieder richtig schnell gewesen. Auch in Stockholm durchaus beachtlich unterwegs von der Geschwindigkeit. Dahinter kommt Leni von Bonin, die ein perverses Programm wieder macht, das ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe. Spreche ich gleich noch drüber in meiner nächsten Strecke. Und dahinter Fabian Wenske, die bei der Kurzbahn-EM das erste Mal im Senioren-Nationalteam war und jetzt vielleicht auch liebäugelt mit der Norm. So von der 16:48, 16:17, ab jetzt die historischen Daten nicht im Kopf. Aber auch das durchaus reizvoll und spannend, was da geht. Dann Melina Nitschke und Juliana Butler auf Platz 8 und 9 machen den 2009er Jahrgang das Top-Trio da perfekt. Und Medina hat auch Riesensprünge gemacht in Chemnitz diese Saison. Von Juliana war wenig zu sehen aus Magdeburg, aber auch hochtalentiertes Mädel mit einer super Wasserlage, die viel rutschert, viel vorwärts kommt über die Kraulstrecken, immer zu beachten ist. Und so, finde ich, bringt jede einfach ihre Story mit.
Absolut.
So, und hat ihre Geschichte über die Saison und deswegen finde ich diese 1500 eigentlich interessant.
Vor allem, weil auch noch die U23-Norm im Raum steht. Die ist nämlich dann in Anführungsstrichen nur bei einer 1628. Also für einige auch vielleicht doch nochmal etwas leichter zu erreichen. Das nochmal als.
Ja. Die wird eine. Julia wird die auf jeden Fall im Augenwinkel haben.
Mhm. Aber eben auch eine Fabienne Lenzke. Also die ist ja auch noch in der Altersklasse unterwegs.
Stimmt. Ja. Du hast recht. 16, ja, ja. Und da wird so ein Zeitei, ja, ist ein guter Punkt, da wird so ein Zeitei hingehen und das wird auf jeden Fall das Ziel sein und die auch das Ziel der letzten zwei Jahre, also gerade bei Julia, wo viel an der Grundständigkeit nochmal gearbeitet wurde, was ich so eminent wichtig und fortschrittlich finde in den letzten Jahren über die Langstrecken.
Ja.
Du darfst.
Ich darf. Ja, was habe ich denn noch? Ich habe noch die 100 Meter Freistil der Damen. Auch da ist mir die Entscheidung nicht leicht gefallen, ob ich die 100 oder die 200 nehme. Ich habe mich jetzt für die 100 entschieden, wie man hört. Genau, weil ich auch da tatsächlich einfach das ganze A-Finale, was sich etablieren wird, als sehr stark einschätze, beziehungsweise auch einfach der Kampf um das A-Finale, glaube ich, sehr spannend werden könnte. Gleichzeitig Staffelplätze im Raum stehen etc. Du hast die beiden Ninas mit dabei, du hast Juliana mit dabei, die im Sommer bei der WM mit von der Partie war. Du hast eine Nicole Meyer dabei, die wieder da ist. Du hast einen Julian Mosinski dabei, auf Platz 30 in der Meldeliste. Aber auch da eine Person, auf die man auf jeden Fall, denke ich, achten sollte. Eine Maya Tobin, die im letzten Jahr so ein bisschen aus dem Nichts zurückkam, jetzt aber konstant wieder wirklich schnelle Zeiten schwimmt, letztes Jahr im B-Finale noch war, aber glaube ich im A-Finale Vierte geworden wäre. Eine Lise Seidel dabei, die auch sagt, sie möchte mehr auf den Freistilstrecken vorne mit dabei sein und dementsprechend sehe ich da sehr, sehr viele Namen und die 100 Freistil sind einfach auch ein schnelles Rennen, ein spannendes Rennen und gerade auch mit dem Hintergrund, dass Staffelplätze eben im Raum stehen, muss im Vorlauf schon alles gegeben werden. Ich glaube, da erwarten uns dann sogar zwei wirklich Highlights.
Ich habe die 100 Freistil, da habe ich mich beschäftigt, weil die eine von meinen beiden abstrusen Ansagen sein werden.
Okay.
aus vielen Gründen, also du hast viele Sachen gesagt, die richtig sind. Ich stehe aber, ehrlich gesagt, stehe ich ein bisschen auf der anderen Seite, weil ich fand die 100 Freistil auch schnell und habe so gedacht, oh krass, okay, weißt du schon, wann hatten wir das eigentlich das letzte Mal? Und musste gar nicht weit blättern, sondern nur bis zum letzten Jahr. Und da hatten wir schon ein ähnliches Niveau. Also zumindest was den Finalplatz angeht und dass dann eine Nina Holt und eine Jazzy dort vorwegschwimmen, mag der Schritt gewesen sein. Aber für mich ist im Starterfeld vom letzten zu diesem Jahr kein Fortschritt dabei. Da haben sich irgendwie Namen ausgetauscht. Da bin ich all in, da bin ich fein. Eine Maya Tobin, die bei den sächsischen Meisterschaften als Startschwimmerin nur aufgefallen ist in der Staffel, aber da sich zu Recht hier in als Finalkandidatin rauskristallisiert hat. Bei einer Nicole Meyer habe ich gar keine Ahnung. Wie fit? 0,0? Also, ich weiß es einfach nicht. Letztes Jahr schien nicht so, als wäre nach Olympia der richtige Turbo angegangen. Aber es kann auch ein nacholympisches Jahr gewesen sein. Das ist alles fein. Eine Lise war krank dieses Jahr. Ganz viel war deswegen auch nicht in Paris mit dabei, bei den Giant Open, um da belastungssteuerungsmäßig sich wirklich jetzt auf den Höhepunkt vorzubereiten und das irgendwie die Saison noch reinzubringen. Gelang ja über die 200 Meter Rücken jetzt in Stockholm mit der U23-Norm. Am interessantesten finde ich hier eigentlich noch eine Linda.
Oh, da bin ich voll drüber gesprungen. Ja, auf jeden Fall.
Auf Platz 4. Also da, ey, fein, okay, wird irgendwas vermutlich unter 55 schwimmen, aber hat auch mehr als den einen Start. Jetzt 100 Kraul noch relativ mit am Anfang. Nina Jazzy, Juliana Bokschka möchte ich auch erstmal sehen, dass sie die Zeiten wieder schwimmen, die sie letztes Jahr geschwommen sind, nach dem ersten US-Jahr. Nina war nur ein halbes Jahr drüben, nach Weihnachten. Also ich habe hier mehr Fragezeichen als Vorfreude, ehrlicherweise.
Für mich sind aber auch tatsächlich Fragezeichen das, was es gerade bei dem ausgewählten Frauenrennen jetzt sehr spannend machen, weil ich finde, es gibt andere Rennen, wo das für mich halt einfach klarer ist und deswegen macht das für mich die 100 Freistil aus, dass da viele große Namen sind, vieles passieren kann, alles irgendwie überraschend sein wird, aber irgendwie auch alles irgendwo herkommen wird, sag ich mal.
Ja. Mhm.
Ja.
Hast du Noelle gesehen auf Rang 11?
Nein.
Das ist ja auch ein wilder Take. Svenja auf 12, Göttingen? Mhm. Ach so, okay.
Naja. Ja, da ist einiges.
So. Ja, aber ich glaube, das wird nicht für A reichen. Also der Fokus liegt ganz woanders bei Noelle. Und damit kommen wir zu meinem nächsten Rennen, nämlich. Mhm. Ha, was eine geile Überleitung. Hurra.
Ich glaube, wir haben das Gleiche als nächstes.
Da bin ich mir unsicher, weil es standen beide zur Auswahl und ich habe mich für die kürzere der beiden Strecken entschieden.
Ja, gut.
Nämlich für die 200 Meter Lagen bei den Frauen. Weil das auch für mich das Rennen ist, wo ich sage, mal gucken, ob sich nicht vielleicht 5 sogar für Paris qualifizieren. Die Mädels müssen unter 2:13,80 beziehungsweise unter 2:12,80 schwimmen. 2:12 ist natürlich die offene Norm. Da ist Noelle schon drunter gewesen. Ich halte Linda Roth dann Nummer 2 für Steigerungspotenzial auf jeden Fall. 2:14,6 in der Meldeliste. Dann kommt eine Laura Kohlmann, 2:14,76 in der Meldeliste, die genauso wie Linda kurioserweise die offene Norm schwimmen müssen, weil sie zu jung sind für die U23-Norm. Mit anderen Worten, es könnte passieren, dass die ersten drei mit einer 2:13,5 ins Ziel kommen und nur Noelle sich für die EM qualifiziert, weil sie U23 verfügbar ist und die anderen beiden Jüngeren nicht. Wäre ein bisschen schmunzel. Also es ist, wie es ist. Ich, keine Ahnung, habe jetzt auch keine Lösung, ist auch keine Kritik, ist nur eine kleine Kuriosität. Mhm. So ist es halt. So wie fit Noelle ist, absolute Racerin. Ich glaube, die wird das Ding rocken. Die wird die anderen wegschwimmen. Da, ich habe eigentlich keinen Zweifel, dass Noelle das gewinnt. Aber dahinter, Linda und Laura, beiden traue ich einen großen Sprung zu. Gerade Laura war über die Saison schon auch ziemlich schnell unterwegs gewesen, über alle Strecken, die sie hat, ohne jetzt so das ganz große Highlight nach oben zu setzen. Und deswegen glaube ich, jetzt getapert hierhin zu fliegen oder hierhin zu fahren, wird noch mal was gehen. Auf Rang 4 Kelly Messel, die Wiederauferstandene bei den Kurzbahnmeisterschaften. Dann kommt Leni, dann kommt Mira Helget, auch zwei Sportlerinnen, die ich als konkurrenzfähig einschätze, die vielleicht noch nicht so ganz an das Niveau von Laura und Linda rankommen können. Linda, erst einmal gestartet diese Saison, 2:16,6. In Magdeburg war das gewesen, über die 200 Meter Lagen. Und jetzt kommen wir mal zum Programm von Leni, die hier auf Rang 5 reingeht. Hat sich ja einen Namen gemacht, ist hart im Nehmen, aber für 200 Lagen, 400 Lagen, 200 Delfin, 800 und 1500 Kraul. Ich verstehe es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Sagt ihr jetzt, ja, Trainingsumstellung, jetzt die erste Saison bei, wie heißt er? Embacher. Im Training. Ist eine Umstellung gewesen, musste sich alles erstmal finden, hat in Brust viel gearbeitet, deswegen auch bei den sächsischen Meisterschaften da die Brust geschwommen, am Delfin-Angang gearbeitet, sagte, da ist noch Potenzial. Deswegen bin ich auf die Lagen extrem gespannt und würde mich einfach freuen, wenn sie den Fokus auf die beiden Lagenstrecken richtet und sagt, da geht's hin. Weil über die 1500 und die 800 ist eigentlich die Lücke so groß. Ich finde das schade, dass da der Fokus so weggelenkt wird und die Belastung so hochgetrieben wird. Und letzter Satz dazu zu den 200 Lagen. Die haben alle genannten Sportlerinnen und Sportler haben völlig unterschiedliche Stärken.
Ja.
Noelle wird von vorne über die Delfin-Rücken kommen. Laura über die Rücken- und Bruststrecke. Linda wird auch über Delfin-Rücken und die letzten 50 Kraul kommen. Hat ja vor allen Dingen deshalb vor 2 Jahren diesen Riesensprung gemacht, weil es in Brust mal vorwärts ging. Leni über Delfin und Brust, haben wir gerade schon gehört. Mira Helget über die Rückenstrecke. Und so könnte sich das Feld dort im Finale einfach unglaublich dynamisch entwickeln und echter Augenschmaus sein, wenn man das von oben so beobachten kann. Mhm. Da habe ich Bock drauf. Also da freue ich mich schon sehr.
Ja, bin ich dabei. Ich habe, wie gesagt, die 400 Lagen, aber es ist relativ ähnlich. Also auch da sind die ersten 5 Leute, alle von dir gerade genannt worden, also mit Noelle, Laura, Linda, Leni und Mira. Ich glaube, das wird schön. Ich glaube, dass auch da auf jeden Fall die Normzeiten im Blick sein werden. Die liegen bei einer 4:43,5 offene Klasse, 4:44,6 U23. Ich glaube auch, dass da die ein oder andere fallen könnte. Und ich muss sagen, ich finde gerade das Duell auch zwischen Noelle und Linda wirklich, wirklich spannend. Das war ja auch bei der Kurzbahn-EM jetzt zuletzt in Dublin so, dass die ja, ich glaube, Linda war damals im Finale schneller, Noel war im Vorlauf schneller, aber beide irgendwie ja, ähnlich schnell geworden sind, sich gegenseitig gepusht haben. Und ich glaube, das wird auch auf beiden Lagenstrecken jetzt im Fokus stehen. Und
du hast recht, das habe ich voll verdrängt, dass die beide in Lublin auch schon gegeneinander, miteinander geschwommen sind. Ja, du hast recht, mit Jahrgangsrekorden, glaube ich, für Linda auch. Ja. Hier übrigens, und deswegen sage ich, ich möchte Leni über die Lagenstrecken sehen, die ist nur eine knappe Sekunde über der U23-Norm. Mhm, und das ist ein machbarer Sprung über die 400 Meter. Ich weiß jetzt nicht, wann die sind im Wettkampfverlauf. Die sind am Anfang, glaube ich, ne?
Da fragst du Sachen.
Ja, Wettkampf 5 sind am ersten Tag. Gott sei Dank, das ist gut. So, und ich hoffe einfach, ich drücke die Daumen, dass sie da nach JDM, JWM-Nominierung, kurzer Sommerpause, jetzt hier den nächsten Schritt macht ins EM-Team und die Sekunde da einfach holt. So, weil es auch so intensiv ist. Ja, und Laura sehe ich da, also Laura und Linda sehe ich auch im 43er Bereich. Mhm. Das ist nicht out of range. Und dann haben wir 4 Sportlerinnen im, und das finde ich auch erstaunlich, im absolut entwicklungsfähigen Alter. Also wir reden hier 19 bis 17 Jahre.
Ja.
Da ist ja noch richtig Luft nach oben für die nächsten 3-4 Jahre an leistungsmäßiger Entwicklung. Also das, ja, hast du dir eigentlich auch, ja, ist auch schön. Mhm. Ich fand die 200 ein bisschen breiter möglicherweise, aber alle beiden Rennen absolutes Must-Watch-TV, wie es so schön heißt. Die 200 Meter Schmetterling habe ich mir dann noch angeguckt und war überrascht, Alina in der Meldeliste zu sehen.
Mhm.
Ich bin gespannt nach dem Magdeburg-Wochenende jetzt bei den Gotha und Friends, wo sie sein wird. Und auch da ist Leni an Nummer 2 gesetzt mit einer 2:12:03, Alina schneller mit einer 2:11:07. Die sind da auch beide enorm Reichweite, so ganz grundsätzlich. 2:11, 2:12 muss geschwommen werden. Auch das nochmal hier an der Stelle. Wollte ich nicht
unerwähnt lassen. War auch letztes Jahr, finde ich, eins der spannendsten Duelle, weil die beiden sich ja wirklich auf den letzten Metern, ich weiß nicht, wie viele Hundert es am Ende zwischen denen lagen, aber Leni hat sich ja am Ende dann den Meistertitel geholt und das war für viele auch unerwartet. Und ich glaube, da gibt es auch eine gewisse Revanche, die vielleicht auf Alinas Seite auf jeden Fall im Kopf sein wird. Das wird sicherlich auch doch ein gutes Rennen.
Du hast recht. Ja, ich erinnere mich auch wieder. Das war auch cool. Okay. Pass auf, ich habe noch Hidden Champions. Ich kann die Klappe nicht halten und es wird mir...
Ja, schieß los.
wirklich in aller Kürze. Ich habe überlegt, ob ich die 100 Delfin der Frauen mit reinnehme. Aus einem einzigen Grund. Weil ich wissen möchte, was Angie Neues gelernt hat im letzten halben Jahr.
Mhm.
Ich möchte, also, weil sie es immer geschafft hat, von Höhepunkt zu Höhepunkt ein neues Feature freizuschalten, irgendwas Neues zu lernen, seien es die Tauchphasen, sei es der Backend-Speed, bei der DKM und Lublin waren es ja die Tauchphasen, die so extrem im Fokus standen, auch mit Trainingsmethoden, mit Langflossen und Co. Und da habe ich einfach Bock, das jetzt live zu sehen in Berlin, was geht da, zumal sie auch in Paris bei den Giant Open schon vorne super schnell war und tatsächlich der Backend-Speed nur gefehlt hat, da hat sie die Zeit verloren zu den Leistungen, die sie bei Olympia und so gebracht hat. Da ich echt, also vor der Home-Crowd, absoluter Publikumsliebling, da das könnte sehr, sehr cool werden. Dann habe ich die 200 Brust der Frauen, Lena gegen Anna, weil ich mir vorstellen könnte, in einem Universum, dass sich beide von unterschiedlichen Seiten annähern, dass Anna keine 2:23 schwimmt, sondern eher eine hohe 24 und Lena deutlich unter die 2:26 auf eine flache 2:25 dippt. Und dann wird das auf einmal ein richtig knackiges Rennen. Könnte ich mir vorstellen.
Mhm.
Hast du dir die 50 Rücken der Männer mal angeguckt?
Ja, das war bei mir so ein Problem tatsächlich. weil mir da einige Dinge aufgefallen sind. Zum einen, dass das stimmt. Ist, glaube ich, auch noch nicht so oft vorgekommen. Zumindest nicht in Deutschland. Natürlich immer Ole und Vincent irgendwie da im Vordergrund stehen. Ole verzichtet auf die 100 Rücken, scheint also auf jeden Fall komplett den Sprinter in sich schon heraufzubeschwören.
Der Mackie-Boy des Rückenschwimmen.
Quasi. ja, das sind so meine primären Gedanken, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, du hast noch mehr zu sagen dazu.
Ja, ich fand auch die Starterliste, Fritz Dietz ist immer so, also mischt vorne mit, ohne so den ganz großen Aus, aber Alexander Bauch über die Tauchphasen, auf Rang 6 ist ein Cornelius Jahn noch zu finden, der jetzt sicherlich über die 200 prädestinierter ist, aber ein sehr, sehr passabler Rückenschwimmer am Start.
Noch was, wir haben auf Platz 23 Maurice Grabowski nämlich auch mit dabei, tatsächlich.
Ja, auch das, und da sieht man schon, ne, es geht viel um Tauchphase auf dem Rücken, aber das ist so ein Ding, 25-15 auch die Norm, und da sind schon mal drei Sportler schneller gemeldet, auf jeden Fall, die das jetzt hier bestätigen müssen. Naja, und dann lass Conny noch irgendwie einen richtig guten Tag haben, weil er, keine Ahnung, gut geschlafen hat und was Schönes geträumt hat oder so. Und dann haben wir da auch auf einmal vier Sportler mit Norm. Hätte ich nicht gedacht. Also, das ist für mich, ist ganz schön vom Himmel gefallen. Das finde ich cool. Ja.
Nee, ist ein guter Transfer. Die Norm hatte ich gar nicht wirklich im Schirm, weil ich irgendwie mental Männerrückenschwimmen in Deutschland ist irgendwie nicht mehr das Aufregendste, sage ich mal vorsichtig, oder nicht mehr das Erfolgsversprechendste gewesen. Aber das ist eigentlich, das stimmt sehr, sehr positiv, dass man dann auch solche Normzeiten irgendwie nicht nur einzeln unterbieten kann, sondern vielleicht wirklich als Gruppe, als Pack.
Weil auch ein Cornelius und ein Vincent über die 100 Meter gegeneinander antreten und Richtung Norm, und da auch der Staffelplatz durchaus vergeben wird. Mit dem im Moment ganz klaren Vorteil für Cornelius, der auch das eine oder andere Altersjahr Vorsprung hat. Und ich habe als Hidden Champion die 800 Freistil der Männer noch mit Sven gegen Lukas.
Ja, das kommt bei meinen Bold Predictions, wie gesagt, noch. Deswegen.
Das finde ich einfach nur interessant, ohne irgendeine Idee zu haben, was da passiert.
Ja.
Und also wirklich gar keiner. Ich, I don't know. Kann alles passieren. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber da, das so, ja. Punkt. Dann würde ich jetzt nämlich auch zu den Vorhersagen kommen. Yes. Da. Ja. Bold Prediction. Hm. Es wird abstrus, es wird gewagt. Hohes Risiko, hoher Gewinn, würde ich das mal nennen. Man darf sich etwas fester auf die Schulter klopfen, wenn hier das eine oder andere tatsächlich so kommt, wie es von uns völlig vogelwild vorhergesagt wird. Mhm. Du darfst loslegen.
Ah, na gut. Meine Bold Predictions sind jetzt doch irgendwie sehr rekordbasiert, das schon mal vorweg. Jetzt habe ich es mehrfach angesprochen, ich habe da die 800 Freistil der Männer im Blick, wo ja jetzt gerade in der vergangenen Woche erst ein Europarekord gefallen ist von Johannes Liebmann, der sie nicht schwimmt. Letztes Jahr bei den Deutschen ist Sven Schwarz diesen Europarekord geschwommen, und ich predikte, dass der auch in diesem Jahr wieder fallen wird, weil... ich glaube, dass sich Lukas und Sven beide gerne zum deutschen Meister küren würden und dem anderen da auf jeden Fall nicht den Vortritt lassen wollen, was natürlich ein taktisches Rennen versprechen würde und vielleicht nicht unbedingt die allerschnellste Zeit. Aber ich glaube, dass beide, wie du vorhin schon angedeutet hast, es gab ja so einen 19-jährigen Typen, der einfach mal Europarekord geschwommen ist. Und ich glaube, das wollen die beiden nicht auf sich sitzen lassen. Ich glaube, die wollen den beide für sich. Und deswegen hoffe ich, dass es kein taktisches Rennen wird, sondern ein schnelles Rennen wird und dann ein Europarekord fällt. Und das ist meine erste Bold Prediction.
Oh, ich mag den Take. Ich finde ihn gut. Ich habe ein Universum, in dem ich mir vorstelle, wo sich Sven und Lukas hinter den Kulissen abklatschen und all in gehen. Gerade weil Johannes nicht da ist, weil es nicht darum geht, den Youngster in diesem Rennen in die Schranken zu weisen und einfach zu gewinnen gegen ihn, sondern weil es ein Rennen gegen die Uhr ist. Es ist ein Rennen gegen den virtuellen Johannes.
Ja.
Ja, vorstellbar. Beide, ich glaube, beide sind nicht fit. Lukas nicht in Stockholm gewesen, aus Krankheitsgründen, und Sven aus den genannten Bundeswehr-Übergangsjahr, auch wenn er es nicht so nennen will, Gründen. Auf der anderen Seite sind es bloß 800. Die kommen beide auch von der längeren. Die sind beide schon mal 1500 geschwommen. Die haben eigentlich die Kapazität, die Basis, um zumindest anzugreifen und lange für ein gutes Schauspiel zu sorgen. Es könnte passieren. Und ich glaube, deine Vorhersage ist da deutlich wahrscheinlicher als die ich jetzt hier in den Raum werfe.
Oh, na dann, schieß los.
Setzt euch hin, schnallt euch an. legt alles aus der Hand, was verschütten kann. Ich sage, wir werden keine Freistilstaffel der Frauen in Paris sehen.
Also weder auf den 100 noch auf den 200?
Ja, auf beiden Strecken. Und ich sage dir auch, warum. Die Pflichtzeit für die 4x100-Kraulstaffel bei den Frauen ist eine 39,8. Wir müssen also vier Mädels eine 55 schwimmen. Und wenn ich mir die Top 8 angucke, dann traue ich das einer Nina zu, die Puffer rausschwimmt. Die wird irgendwas unter 54 wohl irgendwo sein, gehe ich fest von aus. Ob das eine Nina Jazzi kann, ich weiß es nicht. Die hat ein stressiges Jahr hinter sich. Die ist im Dezember umgezogen nach Virginia, hat da bestimmt eine tolle Zeit gehabt und viel gelernt. Ob das reicht mit dem Trainingswechsel, um jetzt wieder eine 54,7 zu schwimmen, I don't know. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Und ich habe nach den Erfahrungen der letzten Jahre und dem ersten US-Jahr von so vielen Athletinnen und Athleten, glaube ich da nicht dran. Dann kommt eine Juliana Bokschka, die schon das ganze Jahr in den USA gewesen ist und aber auch schon zu kämpfen hatte mit der 55er-Marke, 54,9 gemeldet. Dann eine Linda Roth, die könnte dort möglicherweise noch runterdippen, das traue ich ihr zu. Bei einer Nicole Meyer, 55,5 gemeldet. Ich habe keine Ahnung. Letztes Jahr sah es nicht so aus, als könnte sie nochmal in die Olympiasphären kommen. Oder die DKM-Sphären nach Olympia war es, glaube ich, oder vor Olympia, weiß ich nicht mehr genau. Da war sie ja auch super, super schnell gewesen. Und dann viel Trouble. Wieder zurück nach Essen, da war das Wetter zu schlecht oder so. Jetzt nach Griechenland, dort wieder vielleicht Aufwind gekriegt. Ich weiß es nicht. Nichts gehört, nichts gesehen. Die letzten Zeiten, die ich dort hatte, waren über 200 Kraul irgendwie eine 202 oder so ein Bums. Also das macht nicht den Eindruck, als wäre eine 55 drin. Dann sind wir schon bei einer Lise Seidel, die ich für äußerst talentiert halte über die kurzen Kraulstrecken, aber auch viel krank war, viel verletzt, nicht das Trainingspensum gemacht hat der vergangenen Saison, vielleicht irgendwo eine mittlere 55 schwimmen kann und dann schmilzt das Polster von Nanina Holt langsam zusammen. Eine Maja Tobeen kann vielleicht auch nochmal 3/10 schneller, ist dann auch bei einer mittleren 55. Dann kommt eine Jette Lenz, 56,3 schon in der Meldeliste. Da müsste ein richtiger Sprung passieren. Und dann sehe ich, dann gibt es für mich eine nicht so unwahrscheinliche Welt, wo die eine 3,40,2 schwimmen und einfach den Cut nicht schaffen. Punkt.
Und bei der 2-Meter-Staffel siehst du es auch nicht, weil die halte ich für realistischer, die Norm.
Ich weiß nicht, wo dein Optimismus herkommt. Die ist möglicherweise optimistisch, aber auch da gehe ich es gerne durch. Pflichtzeit ist eine 7,57. Das heißt, die müssen irgendwas eine 59,5 sowas im Schnitt schwimmen. Also unter 2 Minuten. Sagen wir müssen 4 Frauen finden, die unter 2 Minuten anschlagen. Das war in den letzten Jahren schon immer eine Herausforderung. Vor allen Dingen, wenn eine Isabel Gose nicht geschwommen ist. Und da erinnere ich, also Isa hat letztes Jahr verzichtet auf die 4x2, wenn ich das noch richtig im Hirn habe, die daraufhin auch in Singapur, glaube ich, gar nicht schwamm. Ich manchmal Erinnerungslücken, aber sei es drum. Eine Nina Holt wird unter 2 schwimmen, okay. Eine Nicole Meyer, gerade angesprochen, 202 oder so als letztes, 201 irgendwo gesehen, mal im Frühjahr, meine ich. Weiß jetzt aber auch nicht ganz genau. Eine Maya kann unter 2 schwimmen, 1,58,8 hier gemeldet, das glaube ich schon, dass da was geht. Julia Mozinski ist dann schon mit einer 59,4 im Meldeergebnis. Gar keine Ahnung, ist jetzt wieder zurückgekommen nach Hamburg. Auch schwierig zu sagen, wie es da jetzt gerade läuft und wieso der aktuelle Trainingsstand ist. Dann kommt eine Isa, wo ich nicht weiß mit der Tendenz Richtung Freiwasser, wie viel Kurzstreckenspritzigkeit vorhanden ist. Dass sie das kann, stelle ich überhaupt nicht in Frage. 0,0. Aber wie viel Fokus ist da eigentlich drauf? Oder sind es nicht eher die 4, 8, 1500 und eine Freiwasserstrecke bei der WM? Weil über die 200 im Einzel wird sie nicht an den Start gehen. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wobei es eine EM. Schwer zu sagen. Hängt vom Programm ab. Habe ich nicht im Kopf. Und dann sind wir bei einer Maja Tobeen mit einer 200, eine Zara Selimovic 201 und eine Juliana Bokschka 201.
Aber wenn also, wir haben ja Linda Roth, die letzte Woche 59,0 geschwommen ist und dementsprechend ja zumindest schon mal ihre Zeit in den Ring geworfen hat. Und ich glaube, dann findest du noch 3. Also ohne deine Bo-Prediction jetzt. Aber da bin ich optimistischer als
bei überzeugt mich gern. So, ja. Ich gönne das jedem. Und wenn
Also meine Staffelbesetzung in dem Falle wäre dann jetzt Linda, die sich, denke ich, schon sicher qualifiziert hat auch.
Ja, alles
gut. Beziehungsweise wenn nicht, dann wären ja auf jeden Fall 4 Mädels schneller als sie, wenn sie ihren Staffel verlieren würde. Ich glaube schon, dass eine Isa auf jeden Fall unter 2 schwimmt. Sicherlich keine Bestzeit, aber in die Richtung. Eine Nina Holt auch, eine Maya Werner auch. Und dann hast du immer noch Nicole Meyer und Nina Mosinski als Puffer. Ich bin da optimistisch.
Es ist, ja, es ist okay, aber ich, wie gesagt, ich sehe auch eine Zukunft in der Chlorkugel, wo die Mädels draußen bleiben.
Ja. Wouldn't be the first time.
Ja.
Ja. Okay. Bin ich wieder dran.
Du bist jetzt wieder dran und ich weiß, also du und ich, wir wissen beide, dass wir noch einen Punkt gehofft haben.
Ja, wir haben...
Den es zu diskutieren gilt, aber das ist meine letzte, der Knaller zum Schluss.
Okay, ja, meine Bo-Prediction Nummer 2 ist, glaube ich, nicht ganz so gewagt wie die erste. Aber ich glaube, dass unser lieber Kylian Winkler den mindestens einen deutschen Rekord schwimmen wird.
Welchen?
Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, ausgesucht. Das habe ich mal offen gelassen. Also zur Wahl stehen für mich die 50 Freistil, die 100 Freistil und die 100 Schmett. Als Halbsatz noch dahinter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er einen deutschen Rekord schwimmt, aber im selben Rennen jemand noch schneller ist als er und er dementsprechend nicht deutscher Rekordhalter sein wird. Das ist für mich aber in dieser gewagten These. Das ist die
viel bessere Headline, aber ja.
Ja, das ist für mich in dieser gewagten These integriert. Also falls das passiert, möchte ich trotzdem recht haben mit meiner jetzt geäußerten Frage.
Ich möchte recht haben, ist auch schön, ja. Mhm. Ich will auch ganz oft recht haben.
Ja, aber ich träume das sowohl über die 100 Schmetterschuhe. Ja. Wie gesagt, sind letztes Jahr Luca und Joscha beide sehr dicht herangekommen. Ich glaube, dass Katie da auf jeden Fall das auch drauf hat und auf jeden Fall auch der Schnellste sein kann. Ich glaube aber auch, dass die 100 Kraul, der Rekord von Joscha aus dem Olympiafinale von Paris, so sicher ist, wie man das vielleicht hoffen mag oder glauben mag, etc. Also ich glaube, dass da auf den 100 Freistil auch ein großer Leistungssprung, eine große Leistungsentwicklung von Winkler erkennbar ist. Und die 50 Kraul sind für mich eine Wundertüte, aber auch da der Rekord von Damian Wierling, ich glaube, in 21,8 dürfte mal fallen.
Hat es das gar nicht? Ja, ist ein schöner Punkt. Ist ein guter Punkt. Ja. Vorstellbar, dass mehr als einer fällt. Ja.
Das war nicht meine Aussage. Mindestens einer war meine Aussage.
Ja. Das habe ich so verstanden und könnte mir sogar vorstellen, dass mehr als einer fällt. Ja. Ich überlege gerade, welcher mir. Ich glaube, fast der 100-Delfin-Rekord wird fallen.
Mhm.
Ich weiß nicht von wem und ob mehr als einer drunter bleiben wird. Ja, aus den genannten Gründen. Oh, 100 Kraul. Ist auch Joscha gegen KG gegen Luca. Ja, okay. Ja. Ich stimme dir zu.
Dankeschön.
So, und jetzt bin ich völlig, völlig hyped. Falls ihr wieder was in der Hand, setzt euch hin und weiß ich nicht, fahrt vielleicht an den Straßenrand, wenn ihr das hier irgendwie im Auto hört. Ich habe es dir schon geschrieben. Es war also ein bisschen Zeit für dich zu sacken. Wir haben ja schon gesagt, dass Florian Wellbrock nicht anwesend ist, weil er den Freiwasser-Weltcup in Ibiza mitschwimmt und verzichtet unter anderem deshalb auf jetzt hier die deutschen Meisterschaften, weil seine Worte es beim Weltcup auch durchaus finanzielle Vorteile gibt, also sprich Preisgelder, die nicht so unerheblich sind. Und da sagt er auch relativ offen, dass er bei der EM in Paris nicht so viel verdienen wird, wie jetzt bei diesem Weltcup, wenn er dort ein paar Siege einfährt. Und das ist ihm auf der ersten Station schon sehr, sehr gut geglückt. Und wenn man so ein bisschen in die Freiwasserwelt schaut, dann scheint die sich eher so den Pfad des Ironman zu nehmen und sich zu kommerzialisieren, sich zu institutionalisieren, auch auf privatwirtschaftlichen Beinen zu stehen. Da gibt es verschiedene Bestrebungen, an den schönsten Orten der Welt zu schwimmen und dort Preisgelder einzustreichen mit tollen Fernsehbildern und so oder tollen Fotos und Bildern und so weiter und so fort. Und dann hat Flo sich noch im gleichen Interview auch geäußert mit dem Zitat, er möchte sich in Stockholm oder in Magdeburg den Start im Becken sichern. Und jetzt gucke ich mir die Ergebnisse in Stockholm an und denke so, naja, ich bin nicht in die Zwischenzeiten eingestiegen, aber entweder hat er nach 200, 300 Metern geschnallt, dass gegen die anderen gerade kein Start zu machen ist und trotzdem wäre es möglicherweise um eine Pflichtzeit gegangen an der Stelle. Jetzt kann man auch sagen, die 800 Meter sind eigentlich weg, weil Lukas ist gesetzt, Sven ist gesetzt als WM-Silber, WM-Bronze-Gewinner und dann haben sich Johannes und Olli jetzt eigentlich so weit nach vorne geschwommen, dass man vielleicht an Flo's Stelle zurecht sagt, pff, das probiere ich gar nicht erst, lassen wir sein.
Und genau das probiert er am Wochenende in Magdeburg nochmal. Genau da ist er gemeldet.
Aber
das
schwimmt
über die 1500.
Aber die 1500.
Er ist nur über die 800 gemeldet.
Ah, nur die 800
gemeldet? Nur die 800 gemeldet.
Nein.
Aber die Meldung ist ja rausgegangen, bevor das in Stockholm alles war. Deswegen, das ist für mich auch noch eine ganz große Fragezeichensituation, was da am Wochenende passiert. Aber er ist nur über die
800 gemeldet. Okay. Also würde mich nicht wundern. Okay, dann kommen wir gleich noch dazu. Ich sage jetzt nämlich, ich mache jetzt die Ansage und den Call. Clip das raus. Ich behaupte, dass wir Florian international keinen Beckenwettbewerb mehr schwimmen sehen. Aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Und da kommt noch die Konkurrenz innerhalb Deutschlands mit dazu. Wir müssen nicht drüber reden, und das ist mir wichtig, immer noch mal wieder festzuhalten, dass wir bei Flo über jemanden sprechen oder über einen deutschen Sportler sprechen, der international Geschichte geschrieben hat, der den nationalen Weg geebnet hat für ganz viele, die nach ihm gekommen sind, die in seinem prominenten Schatten wachsen durften. Dazu gehört ein Lukas, dazu gehört ein Olli, dazu gehört ein Johannes, dazu gehört ein Sven. All die konnten hinter der Erwartungshaltung, die auf Flo projiziert wurde, ihre internationale Erfahrung sammeln. Und das war nicht immer ohne Stolpern bei Flo. Und er hat seine Medaillen, er hat seine internationalen, er ist Olympiasieger geworden im Freiwasser. Und wenn ich ihn im Freiwasser schwimmen sehe, dann ist er dort die dominante Figur, die er sein kann, aufgrund seiner schwimmerischen Effizienz. Das ist ein lehrbuchmäßiger Schwimmstil, den er sich erarbeitet hat, der aber im Becken nicht mehr mithalten kann, weil das Grundtempo über die 800, 1500 so groß geworden ist, dass er dort den Anschluss verpasst hat und auch national, und wir reden jetzt über 4 EM-Startplätze, wir reden nicht über 2 WM-Plätze, wir reden über 4 Sportler und selbst da hat er eigentlich über 800 keine Chance.
Ja.
Ist er nicht drin.
Mittlerweile würde ich deine Bull Prediction auch teilen. Wir haben ja, wie du gerade schon angesprochen hattest, schon mal kurz drüber geschrieben, wo ich meinte, ich nehme gerne die Gegenseite der Diskussion ein, weil ich nicht dachte, dass das schon das Ende sein könnte für ihn im Becken. Das war allerdings vor Stockholm. Und ich muss auch sagen, dass ich in Stockholm, ich fand es weniger überraschend, dass er jeweils in Anführungsstrichen nur Dritter geworden ist, hinter Johannes und Olli. Was ich überraschend fand, waren wirklich die zeitlichen Abstände. Ja. Also zum einen, dass er die Norm nicht geschafft hat, aber zum anderen auch, wie riesig die Lücke war zwischen den beiden, die von weg gepusht sind und Flo im Anschluss. Dann hat es mich, wie gesagt, sehr verwirrt, dass er jetzt am Wochenende in Magdeburg eigentlich erstmal nur für die 800 im Meldergebnis steht. Ich meine, geschwommen ist er noch nicht. Wer weiß, vielleicht gibt es da auch nochmal die Möglichkeit, dass er die 1500 schwimmt und die 800 nicht. Who knows, weil auf den 800 ist für mich auch das EM-Team einfach voll. Auf den 1500 sehe ich da hinter Olli, Sven und Johannes potenziell noch einen freien Platz. Aber ja, dementsprechend sehe ich da auch den Fokus sehr, sehr, sehr doll auf dem Freiwasser und glaube, dann auch zu sagen, okay, im Freiwasser, ich bin die dominante Person, ich bin der vierfache Weltmeister des vergangenen Jahres, hier kann ich meine Erfolge ausbauen und ausleben und im Becken sind so regelmäßig jetzt Enttäuschungen mit dabei, wenn eben gewisse Zielsetzungen nicht klappen. Warum? Warum? Wenn die Erfolge doch schon mal da waren, sowas wie ein Kurzbahn-Weltrekord auch noch in den Rekordbüchern steht etc., dann lieber sich auf einem noch relativ hohen Niveau zu verabschieden, als irgendwie die nächsten 2 Jahre mit den regelmäßigen Enttäuschungen und ja, damit dann irgendwie zu leben.
Ich bin, ich habe ehrlich gesagt, war für mich völlig klar, dass ihr die 1500 in Magdeburg schwimmt, weil da ist noch ein Platz frei. Die Pflichtzeit ist eine 15:04, Trainingstempo vor 2 Jahren, möchte man sagen. Mhm. wie gesagt, ist gar nicht böse gemeint, so ein bisschen.
Also ich meine, ich schaue jetzt auch nochmal nach, weil
ich habe gerade nachgeguckt, okay. Du hast recht, der schwimmt die 800 am ersten Tag. Ich habe es gerade gemacht, als du die Ausführung hattest, aber das kann sich alles noch ändern. Da bin ich auch dabei. Und er kann halt einfach im Freiwasser jetzt noch einen Sieg holen und noch einen Sieg holen. Nicht, dass es wahnsinnig einfach ist oder dass alles Würstchen sind, die da im Wasser rumschwimmen. Nee, das ist damit gar nicht gesagt, aber er ist dort so weit vor der Konkurrenz, dass es einfach eigentlich gar keinen Sinn macht, sich hier dem nationalen Hauen und Stechen im Becken hinzugeben. So, das, also sehe ich halt nicht. Ich habe mal ein bisschen in den Büchern gekramt, beziehungsweise bei Swim Rankings. Die 800 Kraul sind ja schon voll, haben wir gesagt. 7:45 ist Olli Klemet geschwommen. Jetzt in Stockholm. Damit übrigens auch eine seiner Top-3-Zeiten und wieder mal im Schatten von Johannes Liebmann. Und die arme Olli, tut mir echt leid, weil er immer hinter jemandem steht. Ist quasi der Laszlo Tse oder Laszlo Tse zu Michael Phelps. Mm-hmm. Das ist Olli Klemet hier im deutschen Langstreckenschwimmen. Es ist immer einer, der davor ist, der ihm das große Sonnenlicht nach dem Armbruch jetzt diese Zeiten kriegt zu wenig Respekt. So, also 7:45 gilt es zu unterbieten, um sich dann noch ins 800-Kraul-Team zu schwimmen. Flo war tatsächlich schneller letztes Jahr in Stockholm und bei den deutschen Meisterschaften. Mm-hmm. Ist mit einer 7:41 und 7:43, muss man nicht weit zurückblättern. Aber alles andere, was relevant ist, ist aus 2021, 2022, wo er dann mal schneller war. Das sind inzwischen 4-5 Jahre her. Das ist viel Zeit. Und das war dann halt entsprechend Tokio und wo auch immer, 22.
Und ich meine, das zeigt auch, wenn du sagst, im letzten Jahr waren zwischen seinen Zeiten aus Stockholm und den deutschen Meisterschaften lagen 2 Sekunden. Wenn er sich jetzt von seiner Leistung aus der Vorwoche 2 Sekunden verbessert, ist er nicht bei einer 7:45. Also, dabei.
Nein. Und, also, es ist so weit, du hast das völlig richtig gesagt, das ist so weit weg. Ich glaube, 15:15 war es über die 1500. Über die 1500 Meter müsste er eine 14:41 unterbieten von Olli. Auch da war er letztes Jahr in Stockholm schneller und bei den deutschen Meisterschaften 14:40, 14:36, also sogar relativ deutlich. Da habe ich mir aber auch nochmal aufgeschrieben, ich meine mich zu erinnern, dass bei den deutschen Meisterschaften da auch die Tür quasi schon fast zu war Richtung WM. Also da hatte er einen gewissen Druck, jetzt wirklich liefern zu müssen. Das tat er auch, um dann bei der WM das nicht wiederholen zu können. Und jetzt so über die letzten Jahre ist mir das tatsächlich öfter im Kopf geblieben, dass es bei der WM, bei dem internationalen Höhepunkt dann nicht geklappt hat, aus Gründen, die gar keine Rolle spielen, aber festgehalten als Faktum, so dass ich, wie gesagt, ich fühle es nicht, ich sehe es nicht, und es ist völlig okay. Ich bin damit fein, vierfacher Weltmeister im Freiwasser zu werden, ist ein nices Ding. Also ich würde es nehmen. So, und wenn ich dafür dann vielleicht auch nochmal in der Karibik unterwegs sein darf oder am Strand von Cancun oder sonst wo, naja, warum nicht? Ist vielleicht auch ein bisschen schöner als Abu Dhabi oder wo der Weltcup-Zirkus von World Aquatics dann anhält. Und deswegen glaube ich einfach, long term, wir sehen keinen internationalen Beckenwettbewerb mehr von Flo.
Punkt.
Mic drop. Ich habe da jetzt, das weiß ich auch, ich habe da jetzt tatsächlich zwei Vorhersagen gemacht, die beide irgendwie negativ konnotiert sind. Und ich habe lange überlegt, ob ich auch so was Positives, Schönes finde, wie einen deutschen Rekord von dir oder mein Kurzzeitgedächtnis verlässt mich. Was war das andere?
Europarekord.
Der Europarekord, genau. wollte ich mich aber irgendwie nicht drauf einlassen. So richtig, oder irgendeine Feel-Good-Story, was weiß ich. Sydney Ferch schwimmt ins EM-Team oder sowas. Nee, lag für mich da aber einfach tatsächlich nicht rum. So richtig. Und deswegen bin ich bei zwei traurigen Sachen gelandet. Für Nünü. Los, hol die Stimmung. Du bist jetzt für den Stimmungsaufschwung verantwortlich. Einer muss es sein.
Es wird bestimmt trotzdem toll. Und wir haben über viele Personen, über viele Rennen gar nicht gesprochen. Und da sind sicherlich auch positive Überraschungen zu holen. Und ich glaube, uns erwarten auf jeden Fall vier sehr, sehr tolle Wettkampftage. Und wir hatten ja vorher unsere allergrößte Bold Prediction, war ja die schnellste deutsche Meisterschaft aller Zeiten.
Ja.
Und ich glaube, dazu stehen wir auch immer noch. Und ich glaube, das werden wir auch sehen.
Zauberhaft. Das hast du wundervoll gesagt. Es wird einen Livestream geben, wo, wie, wann, was, war noch nicht rauszufinden. Aber ich kann ja guten Gewissens behaupten, sowohl der Swimcast als auch die Swimsport News in deiner Person werden live berichten vom Beckenrand, Social Media und Webseite. Weißt du schon, wie euer Coverage, euer Programm aussehen wird?
Sehr ausführlich natürlich. Also wir werden zu den Vorläufen was berichten, wir werden zu den Finals jeden Tag was berichten, wir werden jeden Tag Updates zu den erfüllten EM-Normen, aber auch JEM-Normen veröffentlichen. Und auch jetzt dieses Wochenende natürlich schon einen Einblick geben in alle EM-Normen, die möglicherweise und JEM-Normen irgendwo unterboten werden bei zahlreichen Wettkämpfen.
Wunderbar. Dann haben wir doch die 80 Minuten gut gefüllt. Viel, viel Inhalt. Ich hoffe, wir konnten euch den Mund ein bisschen wässrig machen. Und Merle, wir sehen uns in Berlin nächste Woche.
Jawohl.
Wenn wir den einen oder anderen Kaffee oder Döner zusammen trinken und essen. Und ja, vielleicht sieht man auch den einen oder anderen von euch da draußen. Wir haben viel gesagt, unsere liebsten Rennen vorgestellt und da war jeden Tag was dabei. Ich freue mich wirklich drauf, auf viele, viele packende, spannende Läufe dich zu sehen. Und dann schaltet ein beim Swimcast und schaltet auf jeden Fall auch ein bei den Swimsport News. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Haben mir eine große Freude und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.